Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Jetzt schauen wir uns an hier im Deutschlandfunk Kultur, wie sich deutsche Geschichte anders erzählen lässt, nämlich als queere Geschichte. Das heißt, als Geschichte lesbischer Menschen, schwuler Menschen, überhaupt der ganzen LGBTQ+-Community. Benno Gammer erzählt diese Geschichte in seinem neuen Buch mit dem Titel Queer, eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute. Benno Gammer ist Historiker, Professor für Gender- und Sexualitätengeschichte in Florenz. Für seine Forschung wurde er schon mehrfach ausgezeichnet. Und jetzt bin ich mit ihm verbunden. Hallo, Herr Gammer.
Guten Morgen, Herr Mayer.
Sie hatten für Ihr Buch die schöne Idee, jedes Kapitel mit einem Foto zu beginnen. Und auf dem Foto für Ihr Schlusskapitel, da ist eine Dorf-Pride-Parade zu sehen in der baden-württembergischen Kleinstadt Ladeburg. Was zeigt denn dieses Bild für Sie?
Ja, ich habe dieses Bild ausgewählt, weil erstens mal finde ich diese Dorf-Pride-Initiative eine tolle Sache. Also diese Prides, die normalerweise in großen Städten stattfinden, eben auch in alle möglichen Orte zu bringen. Und da ist dieses bunte Gewühl zu sehen, das man von der Pride-Parade kennt. Sehr viel Regenbogen, Luftballons mit Einhörnern, sehr viele Herzen sind da zu sehen. Und ich finde ja auch immer spannend, dann zu gucken, wer nebendran steht. Das sind so Leute im Hintergrund, die dann eben nicht mehr, so wie es noch in den 1970er Jahren war, mit großer Ablehnung reagieren, sondern mit fast begeistertem Interesse. Und vorneweg fährt ein Traktor. Das finde ich auch sehr gut.
Ja, genau. Der gehört ja zur Dorfpride dazu, so ein Traktor. Und dann schreiben Sie zu dem Bild in Ihrem Text, so eine Dorfpride-Demo, die hätte es unter Adenauer nicht gegeben, also unter dem bundesdeutschen Nachkriegskanzler. Ein Glück leben wir heute in anderen Zeiten, schreiben Sie auch. Aber Sie sagen ganz ausdrücklich, Sie wollen die queere deutsche Geschichte nicht als reine Erfolgsgeschichte erzählen. Warum nicht?
Na, aus zwei Gründen. Einerseits, weil es nach wie vor Probleme gibt und deswegen gibt es ja auch diese Dorf-Pride-Initiative, die weisen ja auch ganz explizit darauf hin, es gibt nach wie vor Gewalt gegen queere Menschen, es gibt Diskriminierung und Stigmatisierung. Es gab die Attacke in Münster auf dem CSD erst letztes Jahr. Also es ist ja nicht so, als wäre jetzt alles eitel Sonnenschein. Mhm. Und das andere ist, es gibt eben auch neue Aufgaben. Also gerade dadurch, dass queere Bewegung jetzt in zumindest einigen Teilen der Gesellschaft akzeptiert und anerkannt ist, damit kommt ja auch eine Verantwortung. Also wie nutzt man diese Position, um anderen Menschen zu helfen, die nach wie vor unter Diskriminierung und Stigmatisierung leiden? Also insofern ist nach wie vor, gibt es noch viel zu tun.
Jetzt ziehen Sie einen weiten Bogen mit Ihrer Geschichte. Beginn im Deutschen Kaiserreich, also vor Pi mal Daumen so 150 Jahren. Warum eigentlich dort? Gab es da die ersten queeren Bewegungen?
Ja. Also und vor allem ist eben mit dem Zweiten Kaiserreich, also mit der wilhelminischen Zeit, tritt deutschlandweit der Paragraph 175 in Kraft. Also der Paragraph, der Sex zwischen Männern kriminalisiert hat. Also Männer konnten ins Gefängnis kommen, wenn sie Sex mit anderen Männern hatten. Und dagegen entwickelt sich dann die erste Bewegung, also Ende des 19. Jahrhunderts, um Leute wie Magnus Hirschfeld oder Adolf Brandt, aber dann auch Theo Sprüngli, die unter dem Pseudonym Anna Rühling veröffentlicht hat. Also da entwickelt sich erster homosexueller Widerstand gegen die Kriminalisierung, gegen die Unterdrückung.
Und Sie zeigen bei Ihrem Kapitel über das Kaiserreich, fängt auch wieder mit einer Fotografie an, da haben wir es wieder. Und da zeigen Sie ein Bild mit fünf Frauen, die nehmen alle so eine ironische Denkerpose ein, halten sich so einen Stift ans Kinn. Was sind das für Frauen?
Ja, das ist auch ein tolles Bild aus dem Fotoatelier Elvira aus München. Da ist Anita Augsburg zu sehen, Sophia Gutsticker, Marie Stritt, Minna Kauer, Lilli Braun. Also wer sich ein bisschen auskennt mit der Geschichte der ersten Frauenbewegung, das sind alles wichtige Aktivistinnen, Figuren in der Frauenrechtsbewegung, die dann später auch für verschiedene eher nationalistische, eher linke Tendenzen in der Frauenbewegung stehen. Die aber hier in dem Bild, das ist so auch kurz vor 1900, zusammenfinden und eben erstmal sich selber sehr selbstbewusst als Frauen präsentieren, was in dieser Zeit ja schon nicht ein Skandal, aber ungewöhnlich war. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass Anita Augsburg und Sophia Gutzdicker auch ein Paar waren. Also da ist diese Diskussion über Liebe zwischen Frauen, auch in der Frauenrechtsbewegung, das finde ich ein ganz spannendes Thema auch.
Jetzt ist eine der Grundthesen Ihres Buches, dass, wenn man sich die queere Geschichte Deutschlands vor Augen führt, dann versteht man nicht nur sozusagen diesen Teil unserer Geschichte besser, sondern man versteht überhaupt die Entwicklung zu dem Land, in dem wir heute leben, besser. Können Sie uns, was Sie damit meinen, mal erläutern, an einem Beispiel vielleicht?
Na, das eine wäre das Kaiserreich. Ich glaube, es gab jetzt mehrere Arbeiten, die sozusagen ein bisschen unsere gängige Wahrnehmung des Kaiserreichs als so einen extrem konservativen und starren gesellschaftlichen Rahmen etwas verändern. Und das ist auch aus queerer Perspektive, also es bleibt natürlich die Kriminalisierung, die Unterdrückung, aber es gab eben auch homosexuellen Bewegung, Frauenbewegung. Also es gab kulturelle Avantgarde, was ja auch ganz wichtig war für queere Bewegungen. Also es entsteht ein Bild, das ein bisschen bunter und offener ist, als das gemeinhin angenommen wird. Zum Beispiel auch, wenn man guckt, was publiziert werden konnte. Mhm. Also es gibt frühe Schriften für die Rechte von Homosexuellen, die konnten in Deutschland damals publiziert werden. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel war man da sehr viel strenger. Also das relativiert so ein bisschen gängige Wahrnehmungen. Und auch wenn man auf die DDR guckt, was ja auch eine große Rolle spielt im Buch, ist, glaube ich, auch da gibt's ab den 70er Jahren homosexuelle Bewegungen, schwule und lesbische Gruppen. Da kann man, glaube ich, auch besser verstehen, dass die DDR eben nicht aufgeht in so einem Bild von Unterdrückungsstaat, sondern dass auch da die Dinge oft vielschichtiger waren, als man es gemeinhin annimmt.
Ich würde jetzt mal einen großen Zeitsprung machen. Wir waren gerade beim Kaiserreich. Sie schreiben über die 20er Jahre, über die Frage, wie golden die nun wirklich waren, gerade für queere Menschen. Sie schreiben über die brutale Verfolgung queerer Menschen in der Nazizeit. Und Sie zitieren dann, da würde ich gerne mit Ihnen auf die Nachkriegszeit in der Bundesrepublik schauen, da zitieren Sie den Historiker Hans-Joachim Schöps, der hat 1963 geschrieben, dass das Dritte Reich für die Homosexuellen in der Bundesrepublik noch nicht zu Ende sei. 1963, also 18 Jahre nach dem Ende der Nazizeit. Was hat Hans-Joachim Schöps damit gemeint?
Naja, vor allem, dass die Nazis hatten ja den Paragraph 175, hatte ich schon erwähnt, extrem verschärft. Und diese Nazi-Fassung blieb in der Bundesrepublik in Kraft. In der DDR nicht, aber in der Bundesrepublik blieb diese Nazi-Fassung, das 175, in Kraft bis 1969. Und es ist tatsächlich eine unglaubliche Kontinuität. Also auch teilweise wurden Leute befreit 1945 und später wieder ins Gefängnis gesteckt, um den Rest ihrer Strafe abzusitzen, weil gesagt wurde, eben Homosexualität zu bestrafen, ist ja nach wie vor richtig. Ne? Also man hat in dem Punkt wirklich sozusagen die Nazi-Denkweise auch weitergeführt. Und es hat auch ewig lang gedauert, bis diese Urteile, die verhängt wurden nach Paragraph 175, aufgehoben wurden. Also Anfang der 2000er Jahre die Urteile aus der Nazi-Zeit und dann 2017 endlich auch aus den 50er und 60er Jahren.
Das müssen wir nochmal kurz wirken lassen. Anfang der 2000er Jahre wurden die Urteile aus der Nazi-Zeit aufgehoben, ja? Also 60 Jahre später.
Ja.
Und ich fand aber auch sehr interessant, Sie haben gerade die Lage in der DDR schon angesprochen. Sie schreiben in Ihrem Buch, gleichgeschlechtlich begehrende Menschen in der DDR mussten weniger Angst haben vor strafrechtlicher Verfolgung als in der Bundesrepublik. Andererseits schreiben Sie aber auch, dass es auf anderen Gebieten deutlich spürbare Beschränkungen gab für schwule, lesbische Menschen in der DDR. Können Sie uns dazu was sagen? Was waren das für Beschränkungen?
Es war schwierig, eine Wohnung zu kriegen als nicht verheiratete Person ohne Kinder. Es gab zwar wenige, aber nicht viele Lokale und vor allem gab es keine Zeitschriften, keine Medien. Das Thema Homosexualität, das fängt erst ganz spät in den 1980er Jahren an, dass es dann langsam in Radio und in Zeitschriften in der DDR zum Thema wird. Also das war eine der großen Probleme. Also man konnte nicht sozusagen Gleichgesinnte zu finden, war sehr schwierig, weil es gab kaum mediale Foren der Sichtbarkeit.
Was würden Sie sich denn wünschen, Herr Gammal, was kann man mitnehmen aus Ihrem Buch für einen queeren Aktivismus von heute?
Ich glaube, einerseits ist es wichtig, zu sehen, leider, wie beharrlich die Gegenkräfte sind, die rechten, religiös-fundamentalistischen, homo- und transfeindlichen Gegenkräfte. Das ist ja leider auch etwas, was sich durchzieht durch diese Geschichte, vom Volkswartbund über Christa Mewes bis heute zu den Demos für alle. Ich glaube, darüber mehr nachzudenken, wo diese Feindlichkeit herkommt und welche Strategien man entwickeln kann dagegen, ist wichtig. Und auf der anderen Seite aber auch, also großartige Traditionen von Aktivismus, der HIV- und AIDS-Aktivismus der 80er und 90er Jahre, aber auch Trans-Aktivismus, worüber, glaube ich, bisher nur wenig bekannt ist. Also Leute wie Romy Haag oder Gerd Christian Südel in Hamburg in den 70er und 80er Jahren, wo ja die Debatte schon losgeht über das Transsexuellengesetz, das jetzt endlich hoffentlich bald ersetzt werden soll durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Also ich glaube, da sind auch aktivistische Vorbilder und Beispiele, an die man anknüpfen kann in Kämpfen, die es auch heute nach wie vor auszufechten gilt.
Darüber kann man sehr viel mehr lesen in dem Buch Queer, eine deutsche Geschichte vom Kaiserreich bis heute von Benno Gammal. Im Hansa Verlag ist das Buch erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Gammal.
Ich bedanke mich. Einen schönen Tag.
Ihnen auch.